Ja, es ist angekündigt worden, dass wir uns mit Texten aus dem Kolosserbrief befassen wollen. Das tue ich gern. Ich hatte früher kaum Zugang zu diesem Brief. Aus irgendeinem Grund oder Anlass fing ich dann doch einmal an, ihn zu studieren. Und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt den Faden fand. Erstaunlicherweise interessiert es Ausleger, die Kommentare schreiben, nicht immer, was das Thema eines Buches ist. Mich interessiert das sehr, weil ich homiletisch denke, obwohl ich nicht homiletisch predige. Aber ich möchte eine Gliederung vor mir haben. Und wenn es eine Gliederung geben soll, dann muss es ein Thema geben. Nun müssen Briefe nicht nur ein Thema haben. Die können allerhand Stoff betrachten. Aber die biblischen Briefe, die uns Männer gegeben haben, die diese vom Heiligen Geist geschenkt bekamen, die haben zentrale Gedanken und besprechen zentrale Gedanken. Und mit der Zeit meine ich doch, den Faden auch im Kolosserbrief gefunden zu haben. Seitdem erfahre ich, dass er tatsächlich ein sehr schwerer Brief ist für Ausleger. Es hat sehr viele schwierige Stellen. Und ich weiß nicht, ob es angebracht wäre, gerade diese Stellen zu wählen für eine Bibelwoche. Aber ich denke, ich bin im Kreise solcher, die gern die Bibel studieren. Und wir wollen einmal sehen. Ich habe keine besonderen Texte vorgenommen. Ich will heute Abend einfach einmal anfangen und mir den Weg zeigen lassen für diese Tage. Also, zuerst einmal eine Einleitung. Wir fragen zuerst, welches die Anschrift dieses Briefes ist. Natürlich lesen wir Kolosserbrief, aber das genügt nicht. In erster Linie sind es Christen zu Kolosse, die als Anschreibende, als Anzusprechende gedacht sind. Wir lesen in Vers 2, Anfang, den Heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Übrigens, damit wir uns verstehen, mein Text ist meiner Neufassung der Briefe des Neuen Testamentes entnommen. Kopien hiervon liegen, denke ich, sind sie auf dem Büchertisch? Die kommen. Also, zu den Gläubigen von Kolosse zählte auch die Gruppe, die sich im Hause des Philemon traf, an welchen Paulus ebenfalls einen uns nicht unbekannten Brief gerichtet hat. Philemon wohnt auch zu Kolosse, wenn nicht in, dann doch in der Nähe dieser Stadt. In Kapitel 4, den Versen 7 bis 9, lesen wir, über alles, das mich angeht, wird Tychikus euch in Kenntnis setzen. Er ist ein geliebter Bruder und treuer Diener und Mitleibeigener, so habe ich das Wort für Sklave übersetzt, Mitsklave, im Herrn, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen aufrichte mit Onesimus, der uns als Sklave von Philemon bekannt ist, einem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist. Jetzt, nachdem Paulus ihn zu Jesus führen durfte. Aber er kam von Kolosse. Also wohnt Philemon, der Sklavenherr des Onesimus, auch zu Kolosse. Sie werden euch über alles hier in Kenntnis setzen, sagt Paulus. Aber damit hört die Liste der Angeschriebenen nicht auf. In zweiter Linie ist der Brief auch für andere in der Gegend von Kolosse gedacht. In Kapitel 2 zum Beispiel werden die, die in Hierapolis wohnen, genannt. Hierapolis lag ebenfalls im Lykos-Tal. Der Lykos war ein Fluss, oberhalb von welchem auf einem Bergrücken Kolosse lag. Aber in der Talgegend gab es andere Städte, Hierapolis, und in Kapitel 2 sowohl als Kapitel 4 werden auch die Laodikäer genannt, als solche, denen der Brief zu Gesicht kommen soll. In Kapitel 4 ebenfalls wird zudem noch eine Gruppe im Hause eines Nymphas erwähnt. Die Handschriften lassen sich allerdings an dieser Stelle und an einigen anderen Stellen verschieden lesen. Einige wollen Nympha, eine Frau, lesen. Ich meine, die Texte, die Nymphas haben, seien die besseren, aber das tut jetzt wenig zur Sache. Noch eine dritte Linie der Anschrift. Der Brief kennt noch eine weitere Anschrift in dritter Linie. Aus dem eben Gesagten wird nämlich verständlich, wie in jener Zeit die Schriften des Paulus und anderer Apostel aufgehoben und weitergeleitet wurden und wie sie dann schlussendlich bis auf uns gekommen sind. Gott hat es so geführt, dass der Kolosserbrief nun in unserer Bibel zu finden ist. Und das heißt, Paulus hat auch an uns geschrieben, als er an die Kolosser schrieb. So viel zur Anschrift oder zu den Angeschriebenen. Wir kommen kurz zum Abfassungsort. Zwei Orte sind angenommen worden, von welchen aus Paulus geschrieben haben soll. Caesarea und Rom. Wie lösen wir das Problem? Hinter diesen zwei Orten und der Frage des Abfassungsortes steht eine Menge an Überlegungen und schon einiges an Schrifttum, auf das ich jetzt nicht eingehen möchte. Es werden einige sehr überzeugte Auffassungen vertreten. Ich persönlich bin überzeugt, dass Rom der Abfassungsort ist, ohne dass ich jetzt lange versuche, das zu beweisen. Lassen Sie mich aber kurz Folgendes dazu sagen, was für mich entscheidend ist. Weil Paulus ein Prophet Gottes ist, sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen. Bei uns nicht notwendigerweise. Wenn ich erzähle, im Weißen Turm es geht jetzt in Karlsruhe weiter, dann ist das meine Erwartung nach Plänen, die man gemacht hat, zusammen mit einigen Kontaktbrüdern. Aber ich bin kein Prophet und ich kann nicht garantieren, dass was ich überlegt habe oder erwarte, stattfinden wird. Aber wenn Paulus, der ein Prophet ist, Zukunftserwartungen ausspricht, zum Beispiel, dass er nach Rom kommt oder nach Philippi oder sonst wo, dann haben wir dieses ernst zu nehmen. Und es bedrückt mich, wenn ich lese von Auslegern, die das nicht tun. Weil ich das ernst nehme, deshalb nehme ich auch die Aussage im Philemon und im Philipperbrief ernst. Sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen, zumal sie in Gottes unverbrüchlichem Wort stehen? Dort lesen wir sie nach. Im Brief an Philemon, wie im Philipperbrief, rechnet Paulus mit seiner Freilassung aus römischer Gefangenschaft. Diese Frage hat mit diesem zu tun. Eine solche Erwartung der Freilassung war in Caesarea unbegründet. Lukas erzählt uns, dass er ein Gefangener blieb, bis er nach Rom kam. Und da unser Brief mit dem an Philemon zeitlich verzahnt ist, inhaltlich auch mit dem Epheserbrief, sind die vier, Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon, sind die vier als in Rom abgefasst zu betrachten. Zum dritten, einleitendes, was hat nun zu diesem Brief eigentlich Anlass gegeben? Nun, grundsätzlich dürfte es der Besuch des Epaphras in Rom gewesen sein. Ein Besuch des Epaphras aus Kolosse, der dort ein Mitarbeiter ist, dürfte zum Schreiben Anlass gegeben haben. Dieser Bote der Gemeinde in Kolosse wusste Gutes, aber auch Besorgniserweckendes zu berichten. Und zu diesem Sorgniserregenden gehörte eine Irrlehre. Zum Sorgniserregenden gehörte der sogenannte kolossische Irrtum, über den verhältnismäßig wenig bekannt ist. Leider, auch an dieser Stelle scheint mir, dass Ausleger über die Grenzen des Wortes Gottes hinausgehen und zu viel aus dem machen. Natürlich übersehen wir oft einiges, was geschrieben steht, und wir sind dankbar für Männer, die ein scharfes Auge haben und es zeigen, schau einmal da. Das muss auch berücksichtigt werden. Doch ist oft die Tendenz, etwas hineinzulesen, das eigentlich nicht da geschrieben steht. Von den Angaben im Brief darf man nicht zu viel ableiten. So viel ist jedoch zu sagen. Erstens, unbekannt ist die Quelle dieses Irrtums. Unbekannt ist auch, ob es sich um nur eine Person handelte oder um mehrere Personen. Unbekannt ist auch, ob der Irrtum von innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde kam. Auch wie weit der Irrtum vorangeschritten war, ist nicht ganz klar. Über seine Art kann man wohl etwas mehr sagen. Eine Neigung scheint auch. Oh, Entschuldigung, ich muss nicht vergessen, ich habe ein Mikro. Eine Neigung scheint aufgekommen zu sein in dieser Gruppe von Christen, das Christentum durch eine neue Weisheit zu ersetzen. Sobald wir von Ersetzen sprechen, ist es höchst gefährlich. Ergänzung ist schon schwierig. Aber hier scheint eine neue Weisheit in Anführungsstrichen, das über Christus Gelernte ersetzen zu wollen. Eine neue Weisheit, die aus christlichen, heidnischen und jüdischen Gedanken zusammengeflickt war. Der Irrtum ist gekennzeichnet von einer Entstellung der Wahrheit. Das kann sehr subtil sein. Über eine Entstellung der Wahrheit, über den Helfer des Menschen in seiner Not. Wir Menschen wissen um eine Not im Allgemeinen unter Menschen. Eine Not, die sich durch alle Völker, alle Länder zieht. Der Mensch schlechthin braucht Hilfe. Er steckt in einer Not, die er selbst nicht abhelfen kann. Wenn wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Jesus Christus der Helfer ist, den der Mensch braucht, dann war die Gefahr hier in Kolosse, diese Wahrheit zu entstellen. Zunächst einmal blieb Christus schon stehen, doch wurde der wahre Christus durch einen Entstellten ersetzt. Nicht nur der Helfer wurde entstellt, sondern auch die Hilfe selbst. An dieser Stelle wird das Evangelium einmal ergänzt und einmal gekürzt. Wenn Sie sich an das Kapitel 2 erinnern, wenn Sie unlängst den Kolosserbrief gelesen haben, dann werden Sie vielleicht noch dort hören, wie der Apostel Paulus sagt, dass wir nichts tun müssen, um Christus zu gewinnen oder Gott Eindruck zu machen. Wir haben alles in Christus. Er ist die Fülle Gottes für uns. Wir brauchen also nicht mehr. Wir haben alles in Christus. Christus braucht nicht ergänzt zu werden durch verschiedene Leistungen, Askese oder was immer es noch wäre. Christus genügt wirklich. Auf der anderen Seite kann man das Evangelium kürzen, indem man sagt, du hast zu viel, du musst abgeben, das darfst du nicht tun, das kannst du nicht haben, das musst du abgeben und so weiter. Und Paulus sagt im selben Zusammenhang, Kapitel 2, in Christus haben wir alles verloren, das wir verlieren sollten. Er ist an unserer Stelle nicht nur gestorben, sondern von der Oberfläche der Sichtbarkeit verschwunden, begraben. Und in ihm sind wir beschnitten worden, abgeschnitten, tot. Das ist herrlich. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. In Christus haben wir die Fülle. In Christus haben wir die Leere. Alles, was wir verlieren sollten, alles, was wir abgeben sollten, haben wir in Christus. Ja, und wie soll das Christenleben dann aussehen? Soll ich nichts abgeben? Darf ich alles behalten, was ich habe? Das ist Sache der Führung. Aber das ist jetzt nicht mein Thema an dieser Stelle. Das soll nur ein Hinweis sein, wie der Irrtum in Kolosse vorging. Als Entstellung der Wahrheit, Entstellung des Helfers, Entstellung der Hilfe durch Kürzung und Ergänzung. In der Antwort des Paulus auf diesen kolossischen Irrtum erkennen wir vier wichtige Elemente im Kolosserbrief. Wie antwortet Paulus? Epaphras dürfte davon erzählt haben. Und Paulus schreibt nun diesen Brief als Antwort auf dieses Problem der Geschwister in Kolosse. Sie machen sich Gedanken darüber. Einige sind unsicher geworden, wahrscheinlich. Andere sind wohl festgeblieben. Und sie erwarten von diesem überregionalen Lehrer, anerkannten Lehrer auch von den Aposteln in Jerusalem, Antwort. Und diese vier Elemente können auch uns eine Hilfe sein im Umgang mit falscher Lehre. Das erste Element betrifft die Formulierung. Die Formulierung der Antwort ist so, dass sie für alle Zeiten brauchbar ist. Stellen Sie sich vor, Paulus hätte so konkret geantwortet auf diese zeitliche Irrlehre, denn jede Irrlehre hat ihre Zeit und ihre ganz besonderen spezifischen Seiten. Sie geht vorüber und in der nächsten Generation und so weiter ist schon etwas anderes da. Aber Paulus hat seine Antwort so generell gehalten, ist eher nicht auf das Problem selbst eingegangen, als dass er das Evangelium, das ja die Antwort ist auf alle irrigen Gedanken, dieses Neue formuliert hat. Und das können wir ja immer brauchen, nicht wahr? Evangelium können wir immer gebrauchen. Und wir sind so dankbar, dass Paulus diese so schwierige Situation zum Anlass genommen hat, um uns einige Seiten im Evangelium zu zeigen, die wir möglicherweise nie gehabt hätten, wenn es nicht so gewesen wäre. Also die Formulierung ist so, dass sie für alle Zeiten brauchbar ist. Ferner, was die Formulierung betrifft, der Irrlehrer bzw. die, wir wissen ja nicht, wie viele es waren, werden nie unmittelbar angesprochen. Paulus setzt sich nicht auseinander mit den Irrlehrern. Paulus hilft der Gemeinde. Paulus spricht die Gemeinde an. Der Brief ist an die treuen Brüder gerichtet. Und dieser Ausdruck hat gerade in diesem Brief, denke ich, eine besondere Bewandtnis. Paulus hilft den echten Christen im Umgang mit dieser Lehre. Ein zweites Element kann mit der Bezeichnung Anerkennung erwähnt werden oder gekennzeichnet sein. Anerkennung. Paulus ist nicht zurückhaltend mit Lob bzw. Anerkennung. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur Schuld aufdecken, sondern dass wir das Gute, das der Herr getan hat, die Gnade, die vorhanden ist, dass wir diese anerkennen und nicht jetzt alles schwarz malen. Zum Beispiel werden die Gläubigen in Kolosse und Umgebung als solche anerkannt. Also die Irrlehre hat noch nicht so viel Raum gewonnen, dass die Herzen ganz weg von Christus gezogen wären. Nein, die Christen sind Christen, echte Christen. Paulus anerkennt sie als Gläubige in Christus Jesus. Zweitens, er anerkennt ihren Lehrer, Epaphras. Ob noch andere da waren, weiß ich nicht. Aber diesen Boten der Gemeinde nach Rom, mit dem Paulus jetzt Kontakt hat, den anerkennt er. Den kennt er. Er kennt nicht alle in Kolosse. Aber er darf den Geschwistern von Epaphras mitteilen, ich habe Vertrauen zu Epaphras. Und er anerkennt ihn. Anerkennung betrifft auch das Evangelium, das noch in Kolosse vorhanden ist. Wenn die Wahrheit dort irgendwo entstellt war, muss zugegeben werden von Seiten des Paulus, dass die Botschaft des Evangeliums, die in Kolosse als solche verkündet wird, immer noch das wahre Evangelium ist. Das darf er anerkennen. Also wir müssen uns sagen, dass die Irrlehre die Verkündigung nicht notwendigerweise besonders beeinflusst hätte. Er darf also das Evangelium, das in Kolosse verkündet wird, anerkennen. Ein drittes Element. Paulus stellt etwas ganz besonders heraus. Und das ist die Person des Herrn Jesus. Und an dieser Stelle tun wir wohl, das zu behalten. Wann immer wir mit Problemen zu tun haben, ob sie den Wandel betreffen oder die Lehre, Jesus Christus sollte unser Orientierungspunkt sein, in der Mitte aller unserer Überlegungen stehen. Paulus stellt Jesus Christus heraus, stellt ihn in die Mitte und spricht von ihm, über ihn und von der Bedeutung, die er für uns hat. Und daran darf man sich orientieren. Und viertens, Paulus gibt Erklärung. Er gibt weitere Erklärung der Heilsbotschaft des Evangeliums. Diese Erklärung betrifft zum Beispiel das Glauben. Das heißt, er weist darauf hin, dass von Anfang bis Ende es um das Glauben geht. Glauben an Jesus, Glauben, um treu zu bleiben, nichts anderes. Gott, Jesus, haben gewirkt, alles ist getan, so wie ihr angefangen habt, den Herrn Jesus, so wie ihr, Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr also Christus Jesus, den Herrn, annahmt, wandelt in ihm. Eine sehr wichtige Stelle. Den Galatern muss er schreiben. Im Geiste habt ihr begonnen, im Fleische wollt ihr Fortsetzung machen? Wir glauben an Christus, um gerettet zu werden. Wir glauben an Christus, um gerettet zu bleiben und einmal anzukommen. Es ist Glaube von Anfang bis Ende. Aber nachdem er das sagt, kann er auch von Wachstum sprechen. Das heißt nicht, dass wir nichts zu lernen hätten oder anders werden müssen. Ich denke, es ist gerade in Kapitel 2. Dass er von diesem etwas geschieht. Ich denke, es ist gerade in Kapitel 2, wo er von diesem Wachstum spricht. Ja, Vers 19, ja. Ein Wachstum, das Gottes ist. Zum Dritten, wenn er die Heilsbotschaft erklärt, zeigt er, wie man, nachdem man in Christus ist, nachdem man Christ geworden ist, wie man in der Heiligung fortschreitet. Wenn Christus unsere Fülle ist, wenn Christus unsere Lehre ist, unseren Verlust ist, in ihm haben wir alles verloren, dann heißt das nicht, sagt Paulus, dass nichts zu gewinnen wäre oder zu verlieren wäre. In einem gewissen Sinne gibt es das schon. Aber da spricht er von Ablegen und Anlegen. Ablegen, das heißt, man muss es so sagen, in einem gewissen Sinne bleiben wir, was wir waren. Paulus kann einmal sagen, schreiben an die Galater, nicht ich lebe, nicht er ist lebendig, Christus lebt in mir. Wir haben also zwei Personen, Christus und Paulus. Paulus ist tot, Römer Kapitel 8, der Leib ist tot, und so weiter, wegen der Sünde. Christus lebt. Und wenn ich sage, ich bin wiedergeboren, dann heißt das, weil Christus der Lebendige mein Leben ist. Nicht habe ich Christus und ewiges Leben plus Heiligen Geist, sondern Christus ist in Person das Leben, das ich ewiges Leben nenne. Also, er ist alles, was ich brauche, ja. Und dennoch gilt es, ihn anzulegen oder anzuziehen. Kapitel 3 wird er darauf zu sprechen kommen. In einem gewissen Sinne haben wir Christus angezogen. In einem gewissen Sinne aber haben wir zu wachsen in den Tugenden, in den Charaktereigenschaften des Christus. Wir sind neu geboren, sind aber dennoch wachstumsfähig in die Christusähnlichkeit. Und weil wir gleichzeitig auch Böses dabei haben, gilt es, dass das eine das andere ersetzt und dass wir ganz bewusst ablegen, Kapitel 3, solche Glieder, die zu dieser Welt gehören. Und noch ein Viertes, was die Erklärung der Heilsbotschaft betrifft. Interessanterweise, das ist höchst wichtig für unser Verständnis des Evangeliums, macht Paulus, ich denke, nirgendwo in seiner Literatur als im Kolosserbrief deutlich, dass das Heil, das Christus für uns erworben ist, und ich soll es so sagen, das Kreuz, durch welches ich Heil bekommen habe, ist ebenfalls gleichzeitig das Mittel, wodurch Gott alles in unserer Umwelt an Schöpfung eines Tages neu macht. Das heißt, die ganzen Konsequenzen des Sündenfalls werden zusammen mit der Sünde in einem Akt abgedeckt, mit dem Kreuz. Es ist nicht so, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und nun haben wir die Vergebung der Sünden, dieses Heil, und anschließend tut Gott noch einiges anderes in seinem großen Plan. Vielleicht wird es etwas deutlicher, wenn ich ein Beispiel anführe aus dem Umgang mit Jesaja 53. Wir wissen, denke ich, dass in Jesaja 53 geschrieben steht, er nahm unsere Krankheit, unser Leiden auf sich, alle unsere Sünden wurden auf ihn geworfen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament kommen, lesen wir im Matthäus-Evangelium, dass Jesus Wunder tut und als Erklärung dafür schreibt Matthäus als Kommentar, auf diese Weise, als er krank geheilt und so weiter, wurde die Stelle im Jesaja erfüllt, wo er sagte, er nahm unsere Krankheit auf sich. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit diesem Problem befasst haben. Ein sehr interessantes Problem. Und vielleicht wissen Sie auch, dass die radikale Heilungsbewegung gerade solche Jesaja-Stelle benutzt, um zu behaupten, dass wir jetzt also unbedingt als gesunde Menschen leben dürften. Würden wir krank, dürften wir die Heilung ohne weiteres beanspruchen aufgrund von Jesaja 53. Nun haben sich Christen und ernste Forscher der Heiligen Schrift schon lange sich mit diesem Problem befasst. Und ich weiß noch, dass als ich ein junger Mann war, dass es Männer im Osten Kanadas gab, die sich ganz schwer mit dieser Frage auseinandersetzten. Und da ging es um diese Frage. Liegt Heilung des Körpers in der Versöhnung? Wissen Sie, das ist die falsche Frage. Wenn Sie diese Frage stellen, um dieses Problem zu lösen, werden Sie nicht zum Ziel kommen. Weil man die falsche Frage stellte, hat man eine falsche Theologie bekommen. In anderen Kreisen, die jetzt das nicht annehmen konnten, dass wir ohne weiteres Heilung beanspruchen dürfen. Sie lösten das Problem dadurch, in der Auseinandersetzung mit der Pfingstlehre, sie lösten das Problem so, lösten in Anführungsstrichen, dass sie sagten, Heilung liegt nicht in der Versöhnung. Das heißt, wenn wir den Tod Jesu Christi für uns beanspruchen, zur Rettung, dann kommt damit nicht die Heilung des Körpers. Das stimmt aber nicht. Es stimmt, dass die Heilung des Körpers nicht mit der Vergebung der Sünden kommt, aber der Grund dafür ist nicht der, dass die Heilung nicht in der Versöhnung wäre. Die Heilung liegt gerade in der Versöhnung. Sonst könnte Gott nichts neu machen später. Das Kreuz von Golgatha ist der Ort, an dem Gott handelt. Nicht nur mit Satan und mit Sünde, sondern mit dem von ihm selbst verhängten Riss, den er durch die ganze Schöpfung gezogen hat, nach dem Sündenfall. Im Garten Eden ist ja einiges geschehen. Erstens einmal ist leider der Mensch durch die Versuchung Satans in Sünde gefallen. Aber das ist nicht das Einzige, das dort geschah. Dadurch sind wir sündige Menschen geworden, das stimmt. Aber anschließend, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, hat Gott gehandelt. Satan und Mensch haben gehandelt und als Antwort darauf handelt Gott. Und was tut Gott? Weil der Mensch gesündigt hat, hat Gott gesagt, einmal von seiner unmittelbaren Umwelt, das ist sein Leib, der muss sterben. Aber nicht nur die erste Umwelt des Menschen, sein Leib, ist betroffen von dem Dekret, von dem Urteil Gottes, sondern auch die weitere Umwelt des Menschen. Die ganze Schöpfung. Es geziemt sich nicht, wird Gott wohl gesagt haben, dass der Mensch als Gefallener wohnen bleibt in einer vollkommenen Schöpfung. Er zieht einen Riss durch die Schöpfung. Er bringt den Herbst, er führt den Herbst in die Schöpfung, den Zerfall, die Entropie, wissenschaftlich ausgedrückt. Die Theologie davon haben wir in Römer 8. Die Beispiele haben wir in 1. Mose 3. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot erwerben müssen. Die Frau bekommt Schmerzen, Disteln und so weiter wachsen. Das sind nur Anzeichen, ja? Das sind nur Anzeichen von dem Riss, von der Veränderung, die Gott einführt in die Schöpfung auf den Sündenfall hin. Und übrigens, das Zweite, das Gott tut, gehört nicht zum Ersten. Nur das Erste ist der Lapsus. Das ist ein lateinischer Ausdruck, den man verwendet, theologisch als Ausdruck für den Fall des Menschen. Wir gebrauchen im Deutschen, wir sprechen vom Sündenfall. Aber dieser Ausdruck Sündenfall ist ein Schuldausdruck, nicht ein Unfallausdruck. Der Mensch ist ja nicht einfach hingefallen, gestolpert, sondern sein Fall ist ein Schuldakt gewesen. Und wenn wir von einem Fall des Menschen sprechen, dann dürfen wir, sagt Paulus, nicht von einer gefallenen Schöpfung sprechen. Das in aller Christen Mund gleichsam ist. Das dürfen wir nicht. Die Schöpfung ist nicht gefallen, sagt Paulus. Sie trägt keine Schuld. An der Schöpfung hat Gott gehandelt, ein anderer. Sie trägt einen Riss. Sie hat Anteil an den Folgen des Sündenfalls. Aber sie ist nicht gefallen. Das ist ein Unterschied. Also, der Sündenfall ist schon indirekt die Ursache für die Katastrophe, die wir in der Schöpfung haben. Aber nur indirekt. Jetzt kommen wir zurück zur Lösung dieses Problems. Die Lösung des Sündenproblems ist das Kreuz. Die Lösung für das Problem, dass Gott selbst als Zerfall in die Umwelt des Menschen geführt hat, ist ebenfalls das Kreuz. Denn es begann mit der Sünde. Und wenn die Sünde, das Problem der Sünde behandelt ist, liegt nichts mehr im Wege, dass Gott die Umwelt des Menschen neu machen kann. So kann Paulus in Kapitel 1 sagen, durch das Kreuz wird Gott einmal alles neu machen. Also, wir wissen nicht, warum Paulus so spricht. Ob irgendwelche davon abzuleiten oder das von sich ein Bild machen zu können von der Irrlehre, ist zu schwierig. Aber es könnte gut sein, dass die Irrlehre irgendwie auch diese Aspekte der Schöpfung berührt hätte. Auf jeden Fall sind wir so dem Apostel Paulus so dankbar, dass er diese Weite uns eröffnet hat von dem, was Gott uns in Christus geschenkt hat. So viel für heute Abend. Ich denke, morgen Abend überspringe ich die ersten Verse und gehe zu dem Zentraltext des Briefes, der von Jesus Christus spricht. Er beginnt etwa mit Vers 13, der Text eigentlich mit Vers 12, aber geht dann bis in die 20er Verse. Eins der schönsten Texte in der ganzen Heiligen Schrift. Und dann wollen wir uns einmal sonnen in der Größe unseres Herrn Jesus. Jetzt wollen wir noch zusammen beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das von deinem Vater verordnete Opferlamm geworden bist, dass du unsere Sünde auf dich genommen hast und dass du das unternommen hast, uns bis ans Ende durch diese gefährliche Welt zu bringen und uns einzuführen in eine ewige, herrliche neue Welt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur oben bist, wie Paulus sagt, sondern du bist unten hier bei uns. Du wohnst in uns, du umgibst uns, du bist unser Leben. Wir bitten dich, Herr, lass die Freude an dir noch viel größer werden und lass die Liebe zu dir stärker werden, das Vertrauen zu dir zunehmen. Danke, Vater, für diesen Kolosserbrief. Und wir bitten dich, Herr, lass dein Wort uns groß werden in diesen Tagen und lass uns auch Freude aneinander haben. Amen.